So, liebe Jugend, ich möchte auch nochmal alle herzlich grüßen, auch diejenigen, die jetzt dazugekommen sind von anderen Gemeinden, seid uns herzlich willkommen. Ich wünsche auch uns jetzt auch in dieser Abendstunde dann auch noch Gottes reichen Segen bei der Aufnahme des Wortes Gottes. Auch wenn wir heute schon sehr vieles gehört haben, sehr vieles aufzunehmen hatten, so können wir dann noch auf die Hilfe Gottes hoffen, dass er uns auch noch in dieser Abendstunde das schenken möchte, dass wir das auch beherzigen, was auch in dieser Abendstunde gesprochen wird. Ich bin überzeugt und das war auch mein Gebet, dass auch diese Stunde ja für uns als Jugend wirklich einen bleibenden Wert hat. Dass wir das nicht nur heute hören, sondern dass wir, wenn wir in den Alter gehen, ab morgen, ab übermorgen, dass wir das wirklich, was wir auch in diesem ganzen Wochenende gehört haben, im Leben ausleben könnten. Und ich wünsche uns dabei auch Gottes reichen Segen. Wir werden das auch diese Stunde genauso abhalten wie auch den Gottesdiensten. Wir werden zusammen beten, danach singen wir ein gemeinsames Lied. Danach kommt der Vortrag mit dem Thema Hab nicht liebt die Welt. Wir werden diesen Vortrag dann auch ebenfalls mit einer Gebetsgemeinschaft abschließen. Und danach wird dennoch nochmal die Gelegenheit gegeben, Fragen zu stellen zum Vortrag. In erster Linie, aber auch vielleicht auch noch, wenn Zeit noch sein wird, auch allgemeine Fragen wird uns Bruder Rudolf sicherlich noch beantworten. Gut, lasst uns dann auch um den Segen für diese Jugendstunde bitten. Wir stehen dazu auf. Aber herzlichen Dank, lieber Vater im Himmel, dass du uns so sehr liebst, dass du uns väterlich umsorgst und dass du uns alles schenkst, was wir brauchen, im Irdischen, aber auch besonders im Geistlichen. Wir danken dir von Herzen, dass du uns auch im Geistlichen heute einen reichen Tisch vorbereitet hast. Wir durften uns reichlich sättigen. Wir danken dir, Herr, dass wir immer noch Brüder haben, die ja vieles anhand deines Wortes klar prüfen können und dass sie es uns weitergeben können, Herr. Aber ich bitte dich für mich und für uns allen, dass wir auch das Bestreben möchten, auch im Geistlichen zu wachsen, damit auch wir unterscheiden können, ja, was alles auf uns zukommt und dass wir das Gute behalten möchten, Herr. Ich möchte dir danken auch für diese Abendstunde, wo wir auch als Jugend zusammenkommen dürfen. Danke dir für jeden Einzelnen, der gekommen ist, Herr. Und ich bitte dich, dass du auch Gnade schenken möchtest, dass wir auch dieses heute gesprochene Wort ja, in unsere Herzen aufnehmen und dass wir das auch in unserem Leben ausleben. Ich bitte dich, dass du uns nochmal die Konzentration schenkst, dass du uns die Aufnahmefähigkeit schenkst, dass du unseren Herzensboden bereiten möchtest, Herr, dass das wirklich zu unserem Nutzen für unser geistliches Leben sein möchte, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du auch den Gesang segnest, dass er auch aus der Tiefe des Herzens, wie wir es gehört haben, kommen möchte und nicht nur in diesem Raum erscheinen möchte, sondern dich verherrlichen möchte. Darum bitten wir dich ganz herzlich, Herr. Segne auch nochmals Bruder Rudolf, schenke ihm die richtigen Worte, schenke ihm die Stimme, und schenke ihm dein Geleit, Herr, auch in diesem Vortrag. Dir wollen wir für alles die Ehre und den Dank bringen. Amen. Lass uns das Lied singen, 1215. 1215.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid noch aufnahmefähig und wir können dieses Thema miteinander behandeln, das, denke ich, sehr, sehr wichtig ist für alle gläubigen Christen in der heutigen Zeit, aber in gewisser Weise auch ganz besonders für junge Menschen. Wir sind hineingestellt in diese Welt und die Frage ist, wie stehen wir in unserem Herzen zu ihr? Wir können ihr nicht äußerlich entfliehen, aber wir können mitten durch diese Welt gehen, innerlich abgesondert und in Verbindung mit unserem Herrn Jesus. Und darum diese Frage, wie stehen wir zu dieser Welt, wie stehen wir zu unserem Herrn, das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage für das Leben jedes jungen Menschen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir dieses Wort des Apostels Johannes, eines alten Mannes, der am Ende seines Lebens stand, der den Herrn selber gekannt hatte, der vieles gesehen hatte, dass wir dieses Wort uns zu Herzen nehmen, auch für den heutigen Abend. Ich will es einmal mit uns lesen. 1. Johannes 2, ab Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, der Apostel Johannes spricht zu Kindern Gottes. Er spricht zu solchen, die sich einmal bekehrt hatten, die einmal den Herrn Jesus als Herrn und Retter angenommen haben. Und trotzdem warnt er sie vor den Gefahren, vor der Verführung durch die Welt. Was versteht der Apostel Johannes unter Welt? Das ist vielleicht das Erste, was wir uns fragen müssen. Dieses Wort bedeutet in der Bibel manchmal ganz neutral die geschaffene Welt, das Universum, das, was Gott gemacht hat. Aber ganz, ganz oft und gerade bei Johannes bedeutet dieses Wort eigentlich die rebellische, gegen Gott organisierte Menschheit. Die Menschen, die meinen, ohne Gott eine Zivilisation schaffen zu können, wie beim Turmbau zu Babel, die meinen, ihr Leben ohne Gott und ohne Rücksicht auf Gottes Maßstäbe organisieren zu können. Die Welt, das bezeichnet die Gesamtheit der gottlosen, sündigen Menschen, ihre Denkweise, ihre Lebensform, ihre Kultur, ihre Wirtschaft, ihre Politik, all das bezeichnet die Bibel als die Welt. Und diese Welt ist gottfeindlich gegenüber. Sie hasst den Herrn Jesus und sie hasst auch uns Christen. Und wir, lieben wir die Welt, die unseren Herrn Jesus hasst? Das ist so diese Frage, die uns diese Verse stellen. Wir wollen das einmal verbinden mit dem, was der Herr Jesus im Johannesevangelium über die Gläubigen sagt, über ihre Stellung zu dieser Welt. Johannes 17 finden wir da einige ganz grundlegende Aussagen des Herrn über unsere Stellung zu dieser Welt. Ich lese einfach einmal ein paar Verse ab Vers 9, Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet unseres Herrn für die Seinen. Ich bitte für sie, sagt der Herr, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Ja, das sind diese Worte, die ihr vielleicht kennt, die ihr vielleicht schon mal gelesen habt. Und da zeigt der Herr Jesus uns, wie wir als Kinder Gottes uns eigentlich zu dieser Welt stehen sollten. Er zeigt uns, wenn wir uns bekehrt haben, dann gehören wir nicht mehr zu dieser Welt. Das heißt aber, solange wir noch nicht wiedergeboren sind, noch keine Kinder Gottes sind, da gehören wir sehr wohl noch zu dieser Welt, auch wenn wir vielleicht äußerlich zu einer christlichen Gemeinde gehören. Ja? Also unsere Herzensstellung zum Herrn entscheidet, wie wir vor Gott dastehen. Nicht unser äußeres Bekenntnis, nicht unser Mitlaufen, auch vielleicht nicht Taufe und Gemeindemitgliedschaft, sondern bist du ein Eigentum des Herrn Jesus? Bist du von Neuem geboren? Wohnt der Geist Gottes in dir? Dann bist du nicht mehr von dieser Welt. Dann bist du abgesondert von der Welt. Herausgerettet, sagt der Herr Jesus. Du gehörst nicht mehr zu diesem System der gottfeindlichen Menschen, die ohne Gott ihren eigenen Lüsten leben wollen. Die Frage ist, bist du dafür dankbar? Oder schielst du neidisch auf diese Menschen, die ihren Lüsten leben und sagst, Mensch, eigentlich würde ich es auch gerne so machen wie sie? Weißt du, wie kostbar der Herr Jesus ist und sein Opfer und seine Rettung, die dich aus dieser Welt herausgeführt hat, wenn du ein Kind Gottes bist? Wir sehen hier, dass die wahren Kinder Gottes eigentlich von der Welt gehasst werden. Woher kommt es? Nun, die Welt hasst den Herrn Jesus. Wir lesen einmal Johannes 7, eine der Gründe, warum die Welt ihn hasst. Da hat der Herr das ganz deutlich gesagt. Er hat von seinen irdischen Brüdern gesprochen. Und da sagt er, Vers 7, Johannes 7, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Ja, da war das Licht in der Welt. Der eine Sohn Gottes, der ohne Sünde war, der völlig gerecht war, der rein und heilig war. Und er hat ein ganz unangenehm helles Licht geworfen auf die Menschen. Und in diesem Licht haben die Menschen gesehen, ich bin ja voller Sünde, voller Befleckung, bei mir stimmt's ja nicht. Schaut, so sieht es auch aus, wenn ihr in einer Predigt sitzt, in einem Gottesdienst in dieser Gemeinde und das Wort Gottes wird verkündigt und dann merkt man, oh, da stimmt was nicht in meinem Verhältnis zu Gott. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir beugen uns und danken Gott, dass er uns diese Sünde aufgezeigt hat und tun Buße. Wenn wir aber nicht Buße tun wollen, dann sagen wir, am liebsten würde ich von dieser Predigt weglaufen und am liebsten würde ich den Prediger gar nicht mehr sehen und hören, der mir solche Sachen immer sagt. Oder? Das sind die zwei Möglichkeiten. Und die Welt, die allermeisten Menschen haben sich entschieden, diesen reinen Sohn Gottes, den wollen wir nicht. Wir wollen lieber weiter sündigen. Der stört uns beim Sündigen. Weg mit diesem, ans Kreuz. Das haben sie auch gemacht. Und jetzt sind wir die Nachfolger dieses gekreuzigten, verworfenen Herrn. Wir sind auch in der Welt, so wie er damals in der Welt war. Und wisst ihr, in dem Maß, wie wir dem Herrn nachfolgen und etwas von seinem Licht ausstrahlen, weil es in unserem Herzen drin ist, in dem Maß wird die Welt uns auch hassen. Wir sind der Welt widerlich, weil wir dem Herrn Jesus gehören. Und in dem Maß, wie wir unser Christsein tarnen und uns nach den Lüsten dieser Welt richten und uns möglichst weltförmig verhalten, wird die Welt uns schätzen und uns zumindest freundlich gegenüberstehen. Lieben wird sie uns trotzdem nicht, ja? Weil wir sind ja nicht von der Welt. Aber sie wird uns tolerieren. Und es ist die große Frage, was wollen wir, ihr lieben jungen Leute? Ich meine, mir ist es völlig klar, und es ist etwas Knallhartes, dass die Verachtung der Welt, der Spott der Welt, der Hass der Welt eigentlich fast nirgends so brutal auf junge Christen einschlägt, wie genau zum Beispiel in der Schule oder in der Ausbildung, wenn sie mit anderen jungen Menschen zusammen sind. Die erwachsenen Weltmenschen haben zum Teil gelernt, ihren Spott und ihre Verachtung in zivilisierte Formen zu pressen. Die tuscheln vielleicht hinter dem Rücken, aber in der Schule geht es oft knallhart ab und man wird wirklich offen verspottet und verhändelt. Das ist brutal. Und trotzdem gilt, wenn wir dem Herrn Jesus gehören wollen, dann werden wir von der Welt gehasst werden. Und wir sollten, wenn wir dem Herrn nachfolgen wollen, bewusst unseren Platz außerhalb des Lagers, außerhalb dieser Welt einnehmen. Je entschiedener wir dies tun, desto mehr Frieden und Freude und Gemeinschaft mit dem Herrn haben wir. Und je mehr wir danach gieren, ein bisschen Duldung, ein bisschen Spaß mit der Welt zu haben und die Weltmenschen möglichst nicht so genau wissen zu lassen, dass wir entschiedene Christen sind, desto schlechter sieht es in unserem inneren Leben aus. Desto weniger hat der Herr Raum bei uns und desto weniger erleben wir den Segen Gottes. Deswegen ist das Thema ganz wichtig für unser ganzes. Also die Frage ist, lieben wir den Vater, der uns errettet hat, oder lieben wir die Welt? Wenn jemand die Welt lieb hat, dann ist die Liebe des Vaters, und das heißt auch die Liebe zum Vater, so kann man das auch übersetzen, nicht in ihm. Wir sollen auch das nicht lieb haben, was in der Welt ist. Ein Christ kann sein Herz setzen auf Götzen, tolle Autos zum Beispiel, Mode, Rockmusik, Vergnügungen, Karriere, irgendwelche Dinge, die die Welt uns anbietet und wo wir denken, Mensch, wenn ich das hätte, dann würde ich mich toll fühlen, dann wäre ich glücklich. Die Welt bietet uns lauter solche Glückspillen an. Ja? Wenn ich nur einen Freund hätte und mit dem zusammenleben könnte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur so ein tolles Parfüm hätte oder mich schminken könnte oder so aussehen könnte wie der Filmstar, dann wäre ich glücklich. Das ist alles lächerlich. Ja? Das sind alles leere Versprechungen. Die Welt lügt, die Welt betrügt uns. Warum? Nun, weil sie dem folgt, den die Bibel den Fürsten der Welt nennt. Und wer ist es? Das wissen wir, das ist der Satan. Der Satan ist der Fürst dieser Welt. Und der Johannesbrief bezeugt im 5. Kapitel, die ganze Welt liegt im Argen, im Bösen, in der Macht des Bösen. Und deswegen sollten wir uns fernhalten von dieser Welt. Weil diese Lockvögel, diese Köder, mit denen die Welt unser Herz gewinnen will, sind allesamt vergiftet. Ich bin seit einiger Zeit Vater von zwei eifrigen Anglern. Zwei meiner Söhne haben das Angeln entdeckt. Und das ist ganz interessant, wenn man mal mit so Anglern zusammen ist. Wie arbeiten die? Nun, die haben da einen ganz hässlichen, dreizackigen Haken mit Widerhaken. Und wenn ein Fisch da reinbeißt, dann kommt er nicht wieder los. Dann ist er gefangen und schon so gut wie tot. Aber an diesem Haken, da wird natürlich was Schönes dran gehängt. Da wird ein Köder dran gehängt. Zum Beispiel so ein hübscher Wurm, der sich ringelt und noch lebendig ist und der für so einen Fisch ein richtiger Leckerbissen ist. Oder so ein blitzendes Metallstück, was aussieht wie so ein flink davon fliehender kleiner Fisch. Und diese Fische, die denken gar nicht schnell nach, sondern in Sekundenschnelle schnappen die nach diesem Köder und plötzlich haben sie den Haken im Maul und kriegen ihn nicht mehr los. Da habe ich manchmal dran denken müssen. Ja? Der Satan gebraucht Köder. Die sehen aus wie etwas ganz Tolles, Begehrenswertes. Und wenn man danach schnappt, dann hängt man am Haken des Teufels. Und man kommt nicht so schnell wieder los. Das ist das Problem. Und wisst ihr, deswegen diese liebevolle Warnung. Der Apostel Johannes ist jemand, dem die Liebe Gottes ganz, ganz wichtig war. Und genau aus dieser Liebe heraus warnt er die Kinder Gottes, dass sie nicht sich mit dieser Welt einlassen sollen. Was ist in der Welt? Und das ist auch in uns, ihr Lieben. Das ist nämlich das Problem. Dass die Welt in jedem gläubigen Kind Gottes einen mächtigen Bündnispartner hat. In dir und in mir. Die Augenlust, die Fleischeslust und der Hochmut des Lebens, das lebt in jedem von uns. Glaubt ihr das? Schon mal Bekanntschaft damit gemacht? Ja? Das lebt in uns. Warum? Weil jeder Gläubige, auch wenn er wiedergeboren ist, hat noch sein Fleisch an sich. Diese alte Natur, die letztlich zu jeder Sünde bereit ist. Lügen, Ehebruch, Mord, wenn es sein muss. Unser Fleisch hat sich nicht geändert, wo wir wiedergeboren wurden, sondern ins Zentrum unserer Persönlichkeit ist der Geist Gottes gekommen. Wir sind innerlich neu geworden, aber wir haben dieses Fleisch mit seinen Begierden noch an uns. Und in der Welt regiert die Augenlust. Ihr Lieben, und das gilt besonders für die Männer, die mit der Augenlust ein besonderes Problem haben, aber eigentlich auch für die Frauen. Die Welt von heute hat die Augenlust in einer Weise ausgeschlachtet und raffiniert ausgenutzt, wie vielleicht nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. An jeder Straßenecke begegnen wir verführerischen Plakaten. In jeder Tankstelle sind irgendwelche Zeitschriften ausgestellt, in jedem Supermarkt. Überall versucht man, die Augenlust zu gewinnen, um uns zu fangen. Und da müssen wir wachsam sein. Wie fiel Eva in Sünde? Sie sah die Frucht des Baumes der Erkenntnis. Sie sah sie an und dachte, dass sie begehrenswert sei. Und dann hat sie zugegriffen und gegessen. Ja, das begann mit der Augenlust. Und deswegen müssen wir einen Bund mit unseren Augen schließen, jeder Christ, dass wir nicht den Schmutz ansehen und diese Lockvögel, diese billigen, schmutzigen Köder, mit denen der Satan versucht, unsere Seelen zu angeln. Und das gilt auch für die Mädchen, da sind das andere Dinge, da sind es irgendwelche Modepuppen, irgendwelche Starmodels, die einem ein glückseliges Leben in Unzucht und Frechheit und Zuchtlosigkeit vorspiegeln, die Musikstars, die ein Skandalleben, ein schmutziges, gottloses führen und wo man denkt, das muss der Inbegriff des Glücks sein, so zu leben. So denken jedenfalls die Weltmenschen, gerade auch die Jungen. Und da wollen wir uns nicht einfangen lassen von diesen Dingen. Die Fleischeslust, ich will unbedingt für mich Genuss haben. Ich will Befriedigung meiner Bedürfnisse, egal was Gottes Wort sagt. Das ist Begierde des Fleisches. Ja? Der Mensch hat Bedürfnisse und die Bedürfnisse an sich sind nicht verkehrt. Aber Begierden, das ist die unkontrollierte Verlangen des Fleisches, die Bedürfnisse auf Kosten von Gott und anderen Menschen zu befriedigen. Und das ist Sünde. Das ist Verderben, sagt die Bibel. Der Hochmut des Lebens, ich will mich selber verwirklichen, ich bin das Zentrum der Welt. Letztlich denkt jeder unbekehrte Mensch genauso. Ich bin der Nabel der Welt, alles muss sich um mich drehen. Und deswegen, wo ein paar solche Egoisten zusammenkommen, da knallt es und knirscht es, das kann gar nicht anders sein. Und da geschehen Sünden. Aber die Welt spielt mit diesem Egoismus, mit diesem Hochmut des Eigenlebens. Die Welt versucht, den zu kitzeln. Ja? Die Postbank, da bin ich immer wieder mal und hol Post ab, die wirbt mit einem Slogan, da ist immer der Begriff Ich drin. Ich bin wichtig. Ja? Und dann ist Ich ganz groß geschrieben bei wichtig. Ja? Ich. Um mich muss es sich drehen. Und das ist auch eine dieser Verführungsparolen der Welt. Und deswegen wollen wir uns daran erinnern, wir sind eigentlich berufen, von der Welt abgesondert zu leben. Wir sind berufen, diese Welt nicht lieb zu haben, sondern uns von ihr zu trennen. Wir sollen nicht der Verführung der Welt Raum geben und wir sollen ihren Ködern nicht folgen. Denn sonst leidet unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus einen schlimmen Schaden. Und das möchte ich noch einmal vielleicht auch zu bedenken geben. Was sind denn diese Köder? Wie wirbt die Welt um gerade auch junge Menschen? Ich möchte mal so ein paar Köder nennen. Ein Köder ist ganz klar Geld. Geld regiert die Welt, sagt das Sprichwort der Menschen. Ja? Geld bedeutet nach der Logik der Welt, ich kann mir alles leisten, was ich gerne möchte. Und dann muss der Mensch doch glücklich sein, oder? Wenn er alles hat, was er nur gerne möchte, einen dicken Ferrari und noch einen dicken Lamborghini und noch ein dickes Auto, dann muss der Mensch doch glücklich werden, oder? Glaubt ihr das? Ja, ich weiß schon, welche Augen größer werden, wenn sie so ein Auto sehen, ja? Die Augen meiner Söhne werden auch größer. Aber ihr Lieben, das ist nichtig. Das ist total nichtig. Und wisst ihr, die Leute, die 5, 6 Lamborghinis und Ferraris in der Garage stehen haben, die können trotzdem Selbstmord begehen aus lauter Lebensüberdruss und Frust. Seltsam, ne? Wenn man sich mal so Stars anguckt, ihre Lebensgeschichte und wie sie manchmal enden, dann wundert man sich. Die haben alles, was sie wollen. Und sie sind doch todunglücklich und nehmen sich womöglich irgendwann mal das Leben oder enden irgendwo in der Gosse, drogensüchtig, Überschuss, Überdosis Heroin. Ja, weil diese Dinge machen nicht glücklich. Aber die Welt ist, und das bietet das Geld auch den Christen an. Und zum Beispiel junge Christen, die fleißig sind, die tüchtig sind, die können durchaus in der Welt Karriere machen und können viel, viel Geld verdienen. Aber es ist nicht gut für ihre Seele. Ihr Lieben, und wir müssen ganz arg aufpassen, denn wir können mit Reichtum nicht sehr gut umgehen. Es ist ganz gut, wenn wir in bescheidenen Verhältnissen leben, weil der Mensch kann viel Geld letztlich nicht wirklich sinnvoll und gut zu seinem Besten einsetzen. Es ist ganz schwierig. Und das, was zum Beispiel vielen jungen Christen passiert, sie machen Karriere und dann sitzen sie in einem Beruf, wo der Chef sagt, Sie kriegen 10.000 Euro im Monat, aber Sie sind auch 60 Stunden in der Woche da, rund um die Uhr für die Firma verfügbar, einschließlich Wochenende. Und da verkauft man seine Seele. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, einer unserer Brüder in der Gemeinde, das fand ich sehr schön, der war Ingenieur beim Bosch, dem hat man auch Karriere angeboten, was weiß ich, Gruppenleiter, Abteilungsleiter. Und dann hat er gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich bin Christ, ich arbeite in der Jugendarbeit in meiner Gemeinde und ich will nur die allernötigsten Überstunden machen. Ansonsten stehe ich für sowas nicht zur Verfügung, weil ich will die Zeit haben, um meiner Gemeinde der Jugend zu dienen. Und damit war er von der Karriereliste gestrichen, hatte eben nur noch so bestimmte, etwas untergeordnete Aufgaben, aber er war frei, dem Herrn zu dienen. Und das müssen wir zum Beispiel uns gut überlegen. Es ist wichtig, dass wir nicht den falschen Beruf wählen. Wenn man denkt, ich will schnell gutes Geld machen, ich will viel verdienen und dann nachher hat man keine Zeit für die Familie, für den Herrn, für die Gemeinde und sitzt in einem Job, wo man eigentlich weiß, vom Gewissen her müsste ich ihn kündigen, weil ich viel zu viel Lüge und Betrug mitmachen muss. Da, je weiter du nach oben kommst in der Welt, desto böser wird es, desto verdorbener, desto mehr Sünde muss letztlich mitgemacht werden, damit man dort noch mithalten kann. Genauso ist Macht ein Köder des Teufels in dieser Welt. Macht, das bedeutet, wenn Sie Chef sind, Abteilungsleiter, dann haben Sie 30 Leute unter sich, Sie haben ein Etat von 1 Million, Sie können Ihre eigenen Ideen verwirklichen, Sie können gestalten, Sie können etwas bewegen. Aber natürlich muss man sich dafür auch verkaufen, der Firma mit Haut und Haar oft, ja, die ganze Zeit, die ganze Kraft. Und auch das ist eine Illusion und ein Fallstrick. Wenn wir meinen, wir müssten groß rauskommen, an irgendwelche Schalthebel dieser Welt kommen, dann müssen wir eben merken, auch da ist überall die Sünde, die Lüge, der Betrug, die Bestechung nicht weit weg, sondern das alles kann ein Christ nur in wenigen Ausnahmefällen mit lauterem Herzen mitmachen. Deswegen ist es gut, wenn wir uns zu den Niedrigen halten, wie die Bibel im Römerbrief sagt. Es ist auch nicht notwendig, dass jeder junge Gläubige, der vielleicht ein gutes Abitur hat oder gute Noten in der Schule, gleich studiert. Ja? Es kann der Wille Gottes sein, es kann aber auch sein, es ist viel besser für einen jungen Menschen, wenn er einen ganz normalen Beruf lernt und sich irgendwo im Mittelbereich bewegt, statt im Oberbereich. Und da sollte man wirklich ernsthaft drüber beten, denn manche berufliche Stelle ist Gläubigen schon zum geistlichen Fallstrick und zum Hindernis geworden, wo sie in ihrer Christusnachfolge Schiffbruch erlitten haben. Ja? Und was für ein trauriges Leben ist es, wenn man in der Welt erfolgreich und angesehen ist, aber als Christ mit einem geschlagenen Gewissen irgendwo da sitzen muss und sagen muss, ich habe versagt und es wird immer schlimmer. Ich komme immer weiter weg vom Herrn. Da sollte man gar nicht erst auf einen solchen Weg gehen. Ja, und dann natürlich der große Fallstrick, Hurerei, geschlechtliche Lust, Lustbefriedigung außerhalb der Gebote Gottes. Und das ist auch so eine Sache, wo auch junge Christen heute immer mehr versucht werden, in den weltlichen Gemeinden, in den evangelikalen Gemeinden wird es immer mehr üblich, dass man sagt, ach, wir leben einfach unverheiratet zusammen. Wir lieben Gott, wir beten, wir glauben an Jesus Christus, aber wir leben unverheiratet zusammen. Ja? Und das ist auch eine ganz große Lüge des Teufels und der Welt, dass man sagt, hol dir die geschlechtliche Erfüllung gegen Gott, ohne Gottes Rahmen, ohne Gottes Segen. Und das kann ich auch nur in aller Liebe sagen, das ist eine furchtbare Falle, auch für junge Christen, die manche davon im Glauben Schiffbruch erlitten haben, weil sie gemeint haben, um dieser Dinge willen eine Freundschaft, sei es mit einem Pseudochristen oder mit einem Ungläubigen einzugehen, weil sie gemeint haben, das sei so wichtig in ihrem Leben, dass sie dafür die Treue und die Nachfolge zu Christus hin preisgeben wollen. Und das ist eben auch, wenn wir gläubige Christen sind, dann dürfen wir wissen, Gott hat die Geschlechtlichkeit gegeben als ein Geschenk. Es ist ein Segen damit verbunden, aber nur im Rahmen der Ehe. Und außerhalb dieses Rahmens ist die Geschlechtlichkeit mit einem Fluch verbunden, und zwar mit einem schrecklichen Fluch, der Zerstörung in Menschenleben bringt, Der Entfremdung mit Gott bringt Entfremdung zu anderen Menschen, tiefe Enttäuschung. Das ist nicht so toll, dieses Hurenleben, das vielleicht eure Klassenkameraden, eure Freundin in der Schule, im Beruf führen. Nach außen sieht es vielleicht alles toll aus, aber in Wirklichkeit wird das Herz des Menschen kaputt von diesen unverbindlichen Beziehungen, die dann immer mal wieder wechseln. Das macht den Menschen kaputt. Gott hat es so angelegt, dass der Mensch Treue und Geborgenheit und den Schutz eines verbindlichen Treueversprechens braucht, um sich überhaupt füreinander öffnen zu können. Damit Liebe überhaupt, wirkliche Liebe entstehen kann, braucht es die Treue, braucht es den Rahmen der Ehe. Lasst euch da nicht verführen von der Welt, die sagt, hol dir doch dein Vergnügen, die Ehe kann ja noch nachkommen. Da kommt nichts Gutes nach, wenn man auf diese Weise Gottes gute Ordnungen bricht. Aber auch höhere Erkenntnis, Intellektualismus, Wissenschaft kann ein Götze sein und ein Fallstrick dieser Welt. Diese Welt predigt im Grund, wir werden erlöst durch Gnosis, durch Wissen, durch Wissenschaft. Das Glaubensbekenntnis der Humanisten im Gymnasium, an der Uni erst recht ist, je mehr wir wissen, je mehr der überlegene menschliche Verstand alles durchdringt und alles erfasst, desto besser wird diese Welt, desto humaner, desto gesünder. Ist ja ganz interessant, im 20. Jahrhundert ist dieses Lügengebäude total in sich zusammengebrochen. Ja, da hat der Mensch mit Schrecken entdeckt, genau seine wissenschaftlichen Fortschritte, seine tollen Ingenieurserkenntnisse sind die Ursache dafür, dass die Umwelt immer mehr zerstört wird und dass die Menschheit durch die Atomwaffen in eine tödliche Bedrohung gekommen ist, die früher gar nicht möglich war. Ja? So viel zu dem überlegenen, erlösenden Wirken des menschlichen Verstandes. Ja, die Bibel sagt dazu, die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Und deswegen, du kannst vielleicht studieren, wenn Gott es so führt, aber du musst einfach wissen, dieser Popanz von der Wissenschaft, dem überlegenen menschlichen Verstand, der alles durchdringt, das ist eine lächerliche Lüge. Ja? Dieser Verstand ist so toll, dass alle wissenschaftlichen Bücher von ernsthaften Wissenschaften alle 10 bis 20 Jahre komplett umgeschrieben werden müssen, weil das, was vor 20 Jahren Stand der Wissenschaft war, heute schon längst wieder verworfen und veraltet ist. Ja? Ja, aber manche sagen, tausch doch einfach den Glauben an die Bibel ein gegen den Glauben an die Wissenschaft. Und es gab manche Christen, die haben diese Torheit begangen und haben ihren Glauben verloren, weil sie in die Wissenschaft gegangen sind. Und das ist etwas echt Bitteres. Wenn man die ewige Gewissheit des ewigen Wortes Gottes eintauscht gegen die lächerlichen Thesen irgendwelcher Wissenschaftler, die alle 10 Jahre in die Mülltonne geworfen werden müssen. Ja. Lasst euch nicht betrügen. Wenn ihr denn wirklich studiert, dann studiert mit einem demütigen Herzen und wisst, dass was Gott uns gibt, dieses Offenbarungswort Gottes, es steht unendlich viel höher als all das Geschwätz von irgendwelchen Wissenschaftlern. Ja. Das ist Felsengrund. Die Wissenschaft bietet nichts als Treibsand an. Das muss man wissen als junger Mensch heute. Und dann der große Götze der heutigen Zeit ist das Vergnügen. Das Vergnügen. Der Mensch will doch Vergnügen haben. Fernsehen, Disco, Kino, Rock- und Popmusik, Oper, alle möglichen Dinge. Ein riesen Milliardenmarkt, eine Großindustrie dient dem Vergnügen. Das ist auch wieder interessant. Gott gibt uns ja das Bedürfnis nach Erholung. Und Erholung ist etwas ganz Gutes und Normales. Dafür hat Gott zum Beispiel den Sabbat geschaffen, dass der Mensch nicht die ganze Zeit durcharbeitet, sondern Pause macht, zur Ruhe kommt. Aber die Vergnügungsindustrie ist eine Erfindung des Teufels. Die Vergnügungsindustrie, Hollywood, die Filme, die handeln alle irgendwie von Sünde. Habt ihr schon mal einen Fernsehfilm euch vorstellen können, in dem einfach eine glückliche christliche Familie gezeigt wird, wie sie lebt? So was Langweiliges. Ja? Das wird kein Regisseur je in Szene setzen. Da muss schon mindestens ein Mord drin sein, ein Seitensprung, ein Ehebruch, irgendwie eine Kriminaltat, sonst ist es doch alles uninteressant. Und dann wird die Bosheit und Verdorbenheit dieser Welt im Theater, in den Filmen den Menschen vor die Augen gestellt. Und dann sagen manche Christen, oh, ich kann das schon sehen, das ist doch alles lustig und nett, das macht mir nichts aus. Wisst ihr, ihr Lieben, diese Bilder speichern sich ein. Deswegen, der Satan arbeitet durch das Bild, das sprechende Bild. Gott arbeitet durch das Wort, nicht durch das Bild. Und deswegen haben die eure Eltern und die älteren Geschwister recht, die euch warnen vor Kinos, Videos, DVDs und was es alles ist, wo diese sprechenden Bilder sich in eure Herzen einbrennen und die hinterlassen Spuren. Wenn du gewisse Filme siehst, dann wird einfach der weltliche Einfluss durch das Vorbild in dein Herz hineingeprägt. Genauso, wenn man weltliche Romane liest, das Fantasieleben wird angeregt und die christlichen Romane sind meistens nicht viel besser. Und letztlich geht es um Dinge, die einen zur Sünde verführen und die einen zur Welt hin verlocken. Und da müssen wir uns fragen, mit was beschäftige ich meinen Geist? Wie will ich meine Freizeit verbringen? Wir können zum Beispiel dem Herrn dienen. Wir können Kranke besuchen. Wir können vielleicht in der Gemeinde einen Dienst tun. Oder wir können in die Disco gehen, können uns mit irgendwelcher Musik zudröhnen, irgendwelche solche Dinge machen, wo wir passiv sind, wo wir nur konsumieren. Und ihr Lieben, je nachdem, was ihr da tut, werdet ihr entweder vom Herrn Jesus weggezogen oder zum Herrn Jesus hingezogen. Ja, dieser Bereich gehört genauso für einen Christen, für einen Nachfolger Jesu Christi in die Nachfolge. Das heißt nicht, dass ich sage, ja, jetzt habe ich gearbeitet, jetzt folge ich noch eine Stunde dem Herrn Jesus nach, da gehe ich in die Jugendstunde und danach habe ich Freizeit vom Herrn. Dann mache ich mal, was mir Spaß macht. Ja? Zum Beispiel, was weiß ich, noch irgendwo einen Kinofilm angucken, einen alten. Solche Freizeit vom Herrn und von der Nachfolge gibt es eigentlich nicht. Sondern auch unsere Freizeit, unsere sogenannte, sollte unter der Herrschaft und unter der Zucht des Herrn Jesus sein. Dann werden wir wirklich glücklich und dann wird der Segen Gottes auch unser Leben. Das große Problem heute ist an der ganzen Sache, dass wir heute eine verweltlichte Christenheit haben und da gehören die allermeisten einheimischen Gemeinden leider dazu, eine verweltlichte Christenheit, wo ganz viele junge Menschen total mit dem Leben dieser Welt mitmachen. Die haben genauso als Jungs zum Beispiel irgendwelche lange Haare oder als Mädchen gefärbte kurze Haare, rennen in Miniröcken und Jeans rum. Die benehmen sich wie die Welt, reden wie die Welt, aber sie sagen, ich liebe Jesus und ich werde einmal im Himmel sein. Und das ist, denke ich, dieses große Problem, diese verweltlichte äußerliche Christenheit, die auf dem breiten Weg ist und sagt, ich komme auf dem breiten Weg in den Himmel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich denke, für viele junge Christen aus bibeltreuen Gemeinden ist das eine Riesenversuchung. Und es gibt vielleicht manche junge Christen, die sagen, Mensch, eigentlich könnte ich doch auch auf diesem breiten Weg glücklich werden und Christus nachfolgen. Dann könnte ich die Vergnügung dieser Welt mitnehmen und könnte cool aussehen und alle meine Träume verwirklichen und irgendwo komme ich dann trotzdem noch in den Himmel. Aber ihr Lieben, das funktioniert nicht. Ich will euch mal vorlesen, wie Gott dieses Christentum des breiten Weges sieht, das eben besonders auch von jungen Menschen, inzwischen nicht nur von Jungen, ausgelebt wird. Das finden wir nämlich in 2. Timotheus 3. Da heißt es ja, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und das bezieht mal so ein bisschen auf die Situation auch der sogenannten christlichen Jugend in den evangelikalen Gemeinden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ja? Das ist das Problem. Wenn wir solche Leute als Vorbild nehmen, dann geraten wir auf den breiten Weg. Und ihr Lieben, der breite Weg, das sagt uns der Herr Jesus, der führt nicht in den Himmel, nie und nimmer, sondern der breite Weg führt ins Verderben. Da können die Leute noch so oft sagen, ich liebe Jesus und ich komme in den Himmel. wenn ihr Leben unheilig und weltförmig ist und sie solch einen Weg gehen, dann werden sie am Ende im Verderben ernten und nicht dort, wo sie meinen, wo ihnen der Teufel einredet, dass sie hinkommen. Ja, das ist eben dieses große Problem, dass wir heute viele junge Menschen haben, die jagen nach den Lüsten dieser Welt statt nach der Heiligung, aber sie meinen, sie sehen den Herrn trotzdem. Aber die Bibel sagt, jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, dass ihr wirklich diesen bibeltreuen, schmalen Weg geht, auch wenn das ganz sicher eine enorme Selbstverleugnung erfordert und ein Riesenspannungsverhältnis ist für ganz viele junge Menschen heute, für ganz viele junge Gläubige aus bibeltreuen Gemeinden. Der Weg, den ihr angeleitet werdet von euren Eltern und den ihr vielleicht auch selber gehen wollt, hoffentlich selber gehen wollt, der steht total im Widerspruch zur Welt, aber auch zu den verweltlichten Christen. Und man wird verspottet, man wird nicht recht ernst genommen, man wird ausgegrenzt vielleicht. Aber dann muss man wissen, dieser Weg ist der einzige, der dem Herrn Jesus wohlgefällig ist. Auf diesem Weg kann ich wirklich dem Herrn nachfolgen und Frucht bringen für den Herrn. Auf dem anderen Weg kann ich das nicht. Ich möchte noch einmal auch ganz deutlich lesen, was im Römerbrief im 12. Kapitel dazu steht. Zu unserem Verhältnis zu dieser Welt. Da heißt es ja, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ganz Hingabe an den Herrn. Das ist die beste Vorsorge gegen Verweltlichung und Weltliebe. Und dann heißt es eben, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das heißt auch im Äußeren, ihr Lieben. Ein wahrer Christ sollte auch in seinem äußeren Erscheinungsbild deutlich erkennbar sein, im Gegensatz zu den Weltmenschen. Das gehört auch mit dazu. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also wenn wir diesem Weltlauf angepasst sind, dann fragen wir uns oft und oft, was ist der Wille Gottes, und wir werden es nicht rausfinden. Erst wenn wir uns von diesem Weltlauf abgrenzen und in der Heiligung leben, kann Gott uns seinen Willen wirklich offenbaren. Vorher leben wir im Ungehorsam. Dieses stellt euch nicht dieser Welt gleich oder passt euch nicht diesem Weltlauf an, das ist ja ein Gebot. Dem haben wir einfach Gehorsam zu leisten. Das ist nicht eine Option, wo man sagen kann, naja, entweder mache ich das oder vielleicht mache ich es auch nicht, sondern es ist ein Gebot Gottes. Wir sollen uns abgrenzen, wir sollen uns unterscheiden von der Welt, innerlich, aber auch äußerlich. Wir sollen andere Wege gehen. Das will der Herr von uns. Wenn wir ihm treu sein wollen, dann dürfen wir die Liebe zu den Dingen dieser Welt nicht in unserem Herzen dulden. Ich möchte abschließen mit einem Wort der Ermahnung aus dem Jakobusbrief, wo unser Thema auch noch einmal sehr deutlich angesprochen wird. Und ich denke, das ist auch eine seelsorgerliche Hilfe für uns alle, die wir immer in der Versuchung stehen, mit der Welt irgendwelche Kompromisse zu machen. Jakobus 4, Vers 4 und folgende. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Das ist knallhart. Ne? Das ist ganz schön herausfordernd. Aber das ist eigentlich genau das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Wenn die Welt Gott feindlich gegenübersteht, dann kann ich entweder auf der Seite Gottes stehen oder auf der Seite der Welt. Entweder bin ich dann ein Feind der Welt, abgesondert, abgegrenzt von ihr, Außenseiter, oder aber ich schlage mich auf die Seite der Welt und dann werde ich zum Feind Gottes. Dann solidarisiere ich mich mit den Feinden Gottes. Da müssen wir eine Entscheidung treffen. Und da heißt es, oder meint ihr, die Schrift rede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Ja, warum Ehebrecher und Ehebrecherin? Das ist ja natürlich geistlich gemeint. Ja? Hier ist davon die Rede, dass jeder Gläubige, der an den Herrn Jesus gläubig geworden ist, dass er sozusagen zur Braut Christi gehört, dass er ein bräutliches Verhältnis hat zu dem Herrn Jesus. Wir lesen dazu in 2. Korinther 11 etwas ganz Grundlegendes und Wichtiges. Das hängt ganz direkt mit diesem Bibelwort zusammen. Da heißt es, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Also das ist genau diese Situation. Die Welt ist eine hurerische Verführungsmacht, die die Braut Christi, diejenigen, die als Jungfrauen, als reine Jungfrauen, unbefleckt durch diese Welt gehen sollten, ihrem Bräutigam entgegen, ablenken und beflecken und in Sünde verstricken will. Und die Bibel sagt, das ist geistlicher Ehebruch. Das bedeutet, dass wir die Treue zu Christus brechen, um einen Flirt mit der Welt einzugehen. Ja, und das macht die Sache so ernst. Wenn wir einen Flirt mit dieser Welt eingehen, wenn wir meinen, wir können uns ihr gleichstellen, mit ihr mitmachen, dann brechen wir dem Herrn die Treue, der uns doch aus der Welt erkauft hat. Dann verraten wir ihn ein Stück weit. Und dann wird unser Herz verdorben, wird abgewandt von der Einfalt gegenüber Christus. Und das möchte ich euch nahelegen. Wisst ihr, Einfalt ist ja unter modernen Denkweise etwas Dummes, etwas Törichtes. Ja? Heute muss man clever sein und cool und wissen, wie man so seine Interessen richtig verwirklicht. Aber Einfalt ist in den Augen Gottes etwas ganz Kostbares. Die Einfalt Christus gegenüber, das bedeutet, dass in meinem Herzen nur ein Herr ist, ein Ziel, eine Liebe und das sollte der Herr Jesus sein. Das ist die erste Liebe, von der der Herr spricht in dem Sinn. Das haben oft gläubige Christen, wenn sie sich ernsthaft bekehrt haben am Anfang ihres Christseins. Vielleicht ging es euch auch mal so, dass ihr eine Zeit hattet, wo der Herr Jesus euch wirklich alles war. Mir ging das auch so. Dass ich einfach gewusst habe, ist mir jetzt ganz egal, was sonst ist, ich habe den Herrn Jesus und in dem Herrn Jesus habe ich alles. Ich will ihm gefallen und sonst niemand. Er ist derjenige, der alle meine Bedürfnisse ausfüllt, der mich komplett glücklich macht, der einfach mein Ziel ist und mein Fels und alles. In ihm habe ich alles, was ich brauche. Ja? Luther hat es im Psalm 73 mal so wunderschön gesagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist Einfalt. Einfalt Christus gegenüber. Radikal, ganz für den Herrn und andere Sachen haben in meinem Herzen gar keinen Platz mehr, weil Christus das alles ausfüllt. Das ist Einfalt. Und das möchte der Heilige Geist bei uns erreichen, dass wir radikal treu sind für den Herrn und dass die ganzen Reize dieser Welt keine Macht über uns haben, unser Herz nicht ablenken können. Und ihr Lieben, so oft ist es leider bei uns anders. Und es ist, denke ich, bei jedem Gläubigen eine Gefahr, auch bei den Älteren, auch bei denen, die vielleicht schon 30, 40 Jahre im Glauben stehen. Aber es ist eine besondere Gefahr bei jungen Christen, um die kämpft der Teufel da ganz besonders, dass er sie wegbringt von dieser entschiedenen Einfalt gegenüber Christus. Und der Heilige Geist ist eifersüchtig. Er möchte, dass wir ganz und gar und ganz allein für den Herrn da sind. Und das ist doch auch verständlich. Der Herr Jesus hat einen großen Preis für uns bezahlt. Er möchte, dass wir ihm ganz gehören, ihn unbedingt lieben und unser Leben ganz für ihn leben. Und dann gibt es so viele Dinge, die uns davon ablenken wollen. Und da müssen wir einen radikalen Schnitt in unserem Herzen machen. Und davon redet eigentlich Jakobus später. Ich finde es ganz interessant, ab Vers 7 spricht er, wie wir zu solch einem einfältigen Herzen zurückfinden, wenn wir ein Stück weit schon der Welt Raum gegeben haben. Da heißt es, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Wisst ihr, was ich manchmal denke? Ein ganz großes Problem bei vielen Gläubigen und gerade bei jungen Menschen ist das geteilte Herz. Ihr habt euch vielleicht zu dem Herrn Jesus bekehrt, ihr habt es ernst gemeint, ihr wollt ihm nachfolgen, ihr wollt ihm dienen, aber ihr wollt auch noch etwas von der Welt mitnehmen. Ihr wollt auch euch selbst verwirklichen. Ihr wollt auch ein Stück euer Eigenleben nicht preisgeben, in den Tod geben, sondern ausleben. Und das ist das Problem, diese Gleichung geht irgendwo nicht auf. Ja? Wer mir nachfolgt, sagt der Herr Jesus, der verleugnet sich selbst. Wer sein Leben, sein seelisches Eigenleben verliert, der wird es gewinnen. Das ist Nachfolge. Und dann gibt es immer wieder Christen, junge und ältere, die wollen diesen Preis nicht zahlen. Die sagen, gut, ich folge ein bisschen dem Herrn nach und ansonsten folge ich auch meinem Egoismus und meinen Wünschen und Bedürfnissen nach. Und wisst ihr, was da passiert? Diese Christen zwiespältigen Herzens, die verlieren den Segen, die Kraft, die Freude, den Frieden, den der Herr Jesus geben will. Sie haben nicht alles, was die Welt zu bieten hat, das trauen sie sich nicht, das können sie gar nicht genießen, aber sie haben auch nicht das, was der Herr Jesus schenken will. Und das ist eine ganz ärmliche, traurige Stellung. Aber ich fürchte, ganz, ganz viele Gläubige sind in dieser Situation. Und da hilft nur eines, und das sagt uns hier der Jakobus ganz ehrlich und knallhart. Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken, fragt der Prophet Elia das Volk. Ist der Herr Gott, dann folgt dem Herrn nach. Ist Baal Gott, dann folgt Baal nach. Aber was macht ihr hier dazwischen und pendelt hin und her? Entschiedenheit, dass wir wirklich diesen weltlichen Lüsten absagen und sagen, Herr Jesus, ich will dir ganz gehören. Du sollst mein Leben ganz haben, rückhaltlos haben. Ich will mein Eigenleben, mein Egoismus, meine Wünsche und Träume in den Tod geben, in den Kreuzestod. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Weg zu einem erfüllten Christenleben, zu einem Siegesleben, zu einem Leben, das überwindet und wo wir wirklich dem Herrn treu nachfolgen können. Und dann wird Freude und Friede und die Kraft des Herrn unser Herz erfüllen. Dann wird die Welt nicht mehr unser Herz erfüllen und gefangen nehmen können. Diese Nachfolge hat einen Preis, aber sie hat auch einen Lohn. Diese Nachfolge kostet dich dein Leben, dein Eigenleben. Aber sie bringt dir Herrlichkeit. Und da muss man abwägen. Da muss man sich überlegen, will ich diesen Weg so gehen? Einfach mich ganz dem Herrn anvertrauen. Ich kann euch nur sagen, aus 30 Jahren geistlichem Leben, dass das das Allerbeste ist. Ich habe es nie bereut, diesen Weg so gegangen zu haben. Und ich kann nur sagen, der Herr ist wunderbar. Er ist treu, er bringt durch Höhen und Tiefen. Es ist die einzig richtige Entscheidung, die ihr treffen könnt. Aber ihr müsst sie selber treffen und ihr müsst die Kosten überschlagen, um diesen Turm zu bauen. Das ist ganz klar. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen zu einem ganz herzigen, einfältigen Leben in der Nachfolge dieses wunderbaren Herrn Jesus Christus. Er füllt wirklich allen unseren Mangel aus. Er führt uns wunderbar, wenn wir uns ihm völlig anvertrauen und völlig übergeben. Aber sein Segen und seine Führung kann nicht richtig zum Ausdruck kommen, wenn wir zwiespältigen Herzens sind. Ja? Seid nicht wie das Ross und das Maultier, denen man Zügel und Zaum anlegen muss, weil sie sonst nicht folgen. Das ist oft das Problem mit uns. Aber wenn wir dem Herrn so folgen, dann schenkt er uns eine Fülle, wo wir dann nachher sagen können, was soll mir diese Welt mit ihren ganzen Angeboten? Ich habe etwas viel Besseres. Ich brauche das alles nicht mehr. Es ist für mich wie Kot, wie Kehricht, wie Dreck, so sagt es der Apostel Paulus. Ich habe alles hinter mir gelassen. Ich sehe Christus vor mir. Ihn zu erkennen, ihn immer mehr zu lieben, ihm zu dienen, das ist das Höchste in meinem Leben. Das füllt mich ganz aus. Und das kann nicht nur der Apostel Paulus sagen, sondern das können alle die Gläubigen sagen, die diesen Schritt gewagt haben, einer Ganzhingabe an den Herrn Jesus. Ich glaube, keiner hat es je bereut. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Noch einmal aus Römer 12, und damit wollen wir dann schließen, diese zwei Verse, die einfach ein gottgewolltes, von Gott gestecktes Ziel auch für euer junges Leben vorstecken und vor Augen führen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Wisst ihr, die Gnade Gottes kam zuerst. Gott hat für uns unwürdige Sünder seinen Sohn gegeben. Er hat alles gegeben, sein Liebstes, damit wir herausgerettet werden können aus dieser todgeweihten, gerichtsreifen Welt. Diese Barmherzigkeit kam zuerst. Und diese Barmherzigkeit hat Gott jedem gläubigen Kind Gottes geschenkt in dem Herrn Jesus. Und wenn wir diese Gnade und Barmherzigkeit sehen, dann sollten wir aus Liebe zu dem Herrn unsere Leiber darbringen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das heißt, Herr, nicht mehr ich bestimme über mein Leben, über meinen Leib, sondern du sollst bedingungslos Herr sein über alles. Ich will dir mein ganzes Leben anvertrauen und mich dir völlig zur Verfügung stellen. Das ist der Weg zum Sieg und zum Glück, zur Erfüllung in Christus. Da werden nicht alle unsere Wünsche erfüllt, aber unser Leben wird von Christus erfüllt, wenn wir so leben. Und dann heißt es eben, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Es ist klar, dass junge Christen in vielem noch nicht völlig christusähnlich gesinnt sein können. Gott will einen Prozess in euch anfangen, dass ihr immer mehr umgestaltet werdet in das Wesen Christi. Aber wenn ein junger Christ die Welt im Herzen hat und verweltlicht sein möchte, dann kann Gott mit diesem Umgestaltungswerk noch nicht mal anfangen, geschweige denn weiterkommen. Ja? Das, was wir in Römer 12 lesen, das ist die Voraussetzung für gesundes geistliches Wachstum in Christus. Und das wünsche ich euch, dass ihr am inneren Menschen wachst, in Christus wachst, in der Beziehung zu ihm. Und dann wird euer Leben ein gesegnetes Leben sein, weil der Herr ein wunderbarer Herr ist, der wunderbar segnen kann. Möge der Herr das euch allen schenken und euch Mut machen zu diesem ganzherzigen, einfältigen Ausrichtung auf den Herrn Jesus hin. Amen. Ja, ich möchte noch einladen zu einer Gebetsgemeinschaft. Ja, ihr Lieben, ihr dürft euch schon trauen, wenn ihr wirklich Fragen habt. Wenn ihr keine habt, dann machen wir Schluss. Das ist auch nicht schlimm. Dann kann man vielleicht in Ruhe drüber nachdenken. Aber wenn euch Dinge noch bewegen, dann sprecht sie ruhig aus. Aber versuchen, aus Gottes Wort auch eine Antwort zu finden. Ich meine, was mir vielleicht auch noch wichtig ist, ist schon, was uns auch als Ältere sehr beschäftigt, ist so diese heiße Frage mit dem Smartphone, ja, dieses sogenannte kluge Telefon, das im Grund etwas ganz anderes ist und das Leben von vielen jungen Menschen immer mehr bestimmt und diktiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja. Ich bin also kein Besitzer eines Smartphones, sondern habe ein altmodisches Klapphandy, von dem meine Kinder mir bezeugt haben, dass das völlig unmöglich ist, sowas zu haben, nicht in. Und ja, man denkt oft so, ja, wir müssen doch, dürfen doch nicht hinterm Berg sein, wir müssen doch hier auf dem neuesten Stand der Technik sein. Gerade bei Männern ist das ein Argument, bei Frauen gibt es andere Argumente für diese Dinger. Aber ihr Lieben, mir ist einfach nur einiges aufgefallen, dass dieses Ding, das angeblich so viel Interessantes und Nettes und Lustiges kann, dass das zu einem Diktator wird im Leben immer mehr Menschen. Nicht nur, dass man Menschen sieht, die durch eine wunderschöne Landschaft einen Park laufen können und die ganze Zeit bloß vor sich hingucken und da auf so einen kleinen Bildschirm starren, anstatt die Blumen zu sehen und die Bäume oder die Menschen, sondern es ist einfach so, dass immer mehr Zeit geraubt wird durch diese Dinge, dass man diktiert wird davon, wenn das Ding bimmelt und mal wieder irgendeine WhatsApp-Nachricht oder irgend so etwas gekommen ist. Und dass einfach ganz heimlich und still und leise die Aufmerksamkeit und das Herz und die Gedanken der Menschen immer mehr auf Nichtigkeiten hingeführt werden. Ja? Das ist ja auch die Gefahr von diesen sozialen Netzwerken, mit denen man ja da auch sofort verbunden ist. Ich fand es ganz interessant, dass so ein altgedienter Polizist, der bei uns in der Schule mal Aufklärung gemacht hat über Smartphones, gesagt hat, wer auf Facebook geht, verkauft seine Seele. Ist doch interessant, das war ein weltlicher Polizist. Ja. Der hat dann auch so Beispiele gebracht, was alles passieren kann, ja, so irgendwelche Freundschaften, Chats da in diesen sozialen Netzwerken, hat er gesagt, also diese Monika mit dem Alter 14 ist in Wirklichkeit ein 40-jähriger Mann gewesen, der versucht hat, dieses Mädchen irgendwo zu treffen und da wurde sie dann nachher Opfer eines Verbrechens, ja, genau aus dem Grund. Und da hat er gesagt, ja, die andere Freundin, Jessica, 13, war in Wirklichkeit ein 30-jähriger Mann, der auch sowas versucht hat, bei derselben jungen Dame. Ja, und solche Dinge kommen dann plötzlich raus. Und er hat auch gesagt, was da alles gespeichert wird, er hat zum Beispiel dann auch erzählt, dass plötzlich ein junger Mann nicht nach Amerika einreisen durfte, weil praktisch der US-Geheimdienst über Facebook rausbekommen hat, dass er über zwei Ecken in einer Freundschaftsgruppe war, wo auch ein Moslem war, der seinerseits in der Freundschaftsgruppe war mit einem Al-Qaida-Sympathisanten. Ja? Und aus dem Grund wurde praktisch dieser junge Mann, als er mit seiner Familie in die USA reisen wurde, wieder zurückgeschickt. Sie dürfen hier nicht rein. Big Brother is watching you, das war mal die Parole aus einem Roman von George Orwell. Ja? 1984 hieß der und wurde, glaube ich, 1948 geschrieben. Und da ging es um die perfekte Überwachung eines totalitären Staates von allen Bürgern. Steuerung bis ins Einzelste. Und ihr Lieben, wenn man das heute anschaut, was über das Internet und die Computertechnik und die Smartphones möglich ist, das ist, dagegen ist 1984 diese Horrorvision veraltet und harmlos. Ja? Und ich denke, wir müssen als Christen da ganz bewusst lernen, gegenüber dem sogenannten technischen Fortschritt und digitalen Fortschritt ganz radikal auch Nein zu sagen, dort, wo er letztlich Verführung und Böses bringt in das Leben von Menschen. Und zwar über die Hintertür, in ganz freundlicher Fassade. Gar nicht, sieht man gar nicht aus von vornherein das Schlimme. Aber das wollte ich schon noch mal sagen, denn ich denke, das ist eine ganz große Versuchung, das ist scheinbar nur so, dass man eben völlig out ist, wenn man das Ding nicht hat und in ist, wenn man es hat, aber das sind ganz andere Dinge damit verbunden und das wird auch noch mehr zur Steuerung, zur Manipulation benutzt werden in der Zukunft, aber es ist schon jetzt etwas ganz Bedenkliches und Gefährliches für die Christusnachfolge und das geistliche Leben. Und dann kann man mal ein Protokoll machen, wie viele Minuten bringe ich mit so einem Smartphone zu, wenn ich denn eins habe, und wie viele Minuten lese ich am Tag in der Bibel oder wie viele Minuten bete ich? Ich hoffe, das wird eine Bilanz, die manche Leute erschreckt und ein bisschen aufweckt. Denn ich fürchte, da sieht es nicht gut aus für die Bibel und das Gebet im Vergleich zu diesen Dingen. Ja? Also ich denke, das ist schon so ein Punkt. Klar, da lächeln vielleicht manche drüber und manche denken, das brauchen wir nicht so ernst zu nehmen, aber glaubt nur nicht, dass die etwas älteren Leute, die ganz bewusst auf sowas verzichten als Christusnachfolger, dass die naiv und dumm sind, ja? Sondern die haben vielleicht ganz gute Gründe, warum man das tatsächlich nicht machen sollte. Müsst ihr auch mal darüber nachdenken.
Hat jemand Fragen?
Ja. Ja, ich habe ein paar Fragen, wenn es okay ist. Und zwar wollte ich anfangen, mit der Frage, Sie haben vorhin, ich habe es vielleicht falsch verstanden, aber ist es Sünde, wenn wir Lieder singen, die von Pfingstlern geschrieben sind oder Charismaten?
Wie nochmal bitte?
Ob es Sünde ist, wenn wir Lieder singen, die vielleicht von Charismaten geschrieben sind?
Mhm. Ja, das würde ich schon so sehen, dass das etwas Falsches und Gefährliches ist, ja, weil diese Lieder sind im Grunde inspiriert genau von diesem Irrgeist, der diese Leute antreibt. Ja. Ich habe ja gesagt, diese charismatischen Lobpreislieder sind ja für den Zweck geschrieben worden, Charismatiker sozusagen in Ekstase zu versetzen, ja, in einen Rauschzustand zu versetzen. Und etwas Ähnliches passiert in abgemilderter Form, wenn zum Beispiel jetzt ein biblischer Christ öfters solche Lieder singt. Ja. Ich würde das niemandem raten, ich würde sagen, dass wir solche Dinge meiden sollten, dass wir uns einfach davon komplett fernhalten sollten. Doch, das ist schon meine Meinung, ja.
Okay, aber das Doofe ist, dass wir in unserer Gemeinde wurde uns ein Liederbuch vorgeschlagen. Ich weiß nicht, kennen Sie das Liederbuch Loben?
Aber sicher.
Ja, genau. Und Dietrich Georg, der war mal bei uns in der Gemeinde und der hat uns das einfach vorgeschlagen, dass wir die meisten Lieder von da einfach singen. Und seitdem haben wir keine Liederbücher meistens mehr und singen einfach von der Wand projiziert Lieder. Mhm. Und die werden einfach aus dem Liederbuch meistens ausgenommen, gerade aus Loben.
Ja, das ist jetzt ja falsch. Ich meine, ich habe mit den Leuten von Loben selber gesprochen, CLV, da habe ich ja Kontakte hin und ich habe ihnen gesagt, lasst diese Lieder raus. Ich habe eine Liste gemacht, so und so viele charismatische Lieder habt ihr drin, nehmt die raus. Und unter anderem auf Betreiben von diesem Dietrich Georg, den ich leider also gar nicht so gut finde, sind die Lieder drin geblieben. Und ich finde das schlimm. Und ich kann dieses Liederbuch auch nicht empfehlen und ich finde es auch eine schlimme Sache, wenn man anfängt, nur noch von der Projektionswand zu singen, statt aus Liederbüchern. Ja? Also das ist eben genau so eine subtile Entwicklung, das haben auch die Charismatiker angefangen. Ja? Und das wird immer mehr nachgeahmt. Ja? Und letztlich, wenn dann der Strom ausfällt, dann ist das geistliche Leben der Gemeinde auch ausgefallen. Ja? Das kann es irgendwo nicht sein. Das ist nicht gut. Ja, und ich persönlich denke, dass diese Dinge einfach eine Fehlentwicklung sind und es führt zu weiterem. Und man kann mal sehen im Laufe der Zeit, wenn man so ein Liederbuch hat, wo so ein paar noch relativ gute Lieder drin sind und charismatische, dann misst man mal so im Abstand von einem Vierteljahr, wie viele werden aus welcher Sektion vorgeschlagen. Und ich kann ziemlich wahrscheinlich voraussagen, je länger es dauert, desto mehr werden charismatische Lieder vorgeschlagen. Und irgendwann sagt man, jetzt brauchen wir auch noch Feiert Jesus dazu. Ja, so ein richtig charismatisches Liederbuch. Sonst fühlen wir uns nicht mehr wohl. Und das sind diese Entwicklungen, da sollte man einfach sagen, nein, da mache ich nicht mit. Da steige ich aus, wenn man konsequent dem Herrn Jesus nachfolgen will. Ja?
Okay, und was ist mit den Liedern von Albert Frey?
Albert Frey ist ein katholischer, charismatischer Verführer, der sich übrigens auch hat scheiden lassen und wieder geheiratet hat. Ja? Und dem seine Lieder kann ich absolut nicht empfehlen. Die sind Verführungslieder. Ja, ja. Und Darlene Tschech zum Beispiel von Hillsong ist eine Extremcharismatikerin, die Irrlehren vertritt vom Wohlstandsevangelium. Ja. Dass man reich werden kann, wenn man nur richtig glaubt, ja, und ihre Lieder sind auch knallharte Verführung. Ja. Also alle die Lieblingslieder von den modernen jugendlichen Christen sind im Grund Verführungslieder.
Aber wann weiß ich, von wem jetzt, also von welchem Songwriter oder so jetzt die Lieder charismatisch sind?
Ja, gut, ich meine, ich habe ja da eine Broschüre rausgebracht, die ist leider jetzt inzwischen vergriffen und weg, Hilfen zur Erkennung charismatischer Lieder. Ich meine, das Einfachste ist einfach, ich habe da eine Liste von Lobpreisleitern und Komponisten von diesen Liedern drin. Das sind eben fast alles charismatische Profi-Lobpreisleiter, die in irgendwelchen großen Gemeinden da dieses Ritual anleiten. Und das ist ganz klar, wenn die Quelle falsch ist, ja, der Herr Jesus hat gesagt, ein fauler Baum kann keine guten Früchte bringen, ist für mich die einfachste Art, das zu unterscheiden von der Herkunft. Maranatha Music, Hosanna Music, ne, das sind so diese Verlage und diese entsprechenden Leute, kommt gar nicht in Frage, einfach meiden.
Hm? Okay, und wie ist es mit Elvis Presley? Der hatte mal so eine Zeit lang, wo er Gospellieder geschrieben hat und die auch gesungen hat. Und Johnny Cash auch, aber die singen ja auch viele Jazzlieder.
Ja, klar.
Ist es dann auch falsch, wenn man die hört?
Ja, also ich will dich nicht unnötig enttäuschen, aber sicherlich ist das falsch. Ja. Ich meine, das ist ja jetzt ist rausgekommen, der Cliff Richard, wisst ihr, diese ganzen Größen des Showgeschäfts, die angeblich Christen sind. Ich hoffe, ihr durchschaut es. Das ist so nichtig. Denen ihr Christsein ist dermaßen hohl. Ja, das ist eine Katastrophe. Der Cliff Richard, da ist ja jetzt rausgekommen, dass er praktisch ein bekennender Homosexueller ist. Der hat sich scheinbar auch 1989 bekehrt, hat bei Pro Christ gesungen, hat bei Billy Graham gesungen, ist angeblich Christ und hat sich jetzt geoutet, dass er was ganz anderes ist. Ja? Und das habe ich nie geglaubt, dass der Christ ist. Wenn jemand ein echter Christ ist, dann tut er in Sack und Asche Buße über seinen Sünden und verschwindet aus dem Showgeschäft. Für immer. Und die Leute, die das nicht tun, die sind keine echten Christen. Tut mir leid. Ja? Und der Johnny Cash, auch Leonard Cohen hat auch mal eine Zeit gehabt, da haben sie gesagt, er ist Christ, dann war er Jude, dann war er Buddhist. Und inzwischen glaubt er, ich weiß nicht, an alles oder nichts. Ja? Das ist, ja Leute, aber das ist hohl. Ja? Diese ganze Szene ist verdorben. Von vorn bis hinten. Lüge, Show, Fassade und dahinter ein Abgrund an Drogen und Sünden. Und ob das jetzt einen christlichen Anstrich hat, deswegen sind seine Lieder nicht besser. Ich würde sowas nicht singen und auch nicht sagen, bloß weil der sich mal mit den Lippen zu Christus bekannt hat, kann ich die Lieder hören. Ja? Für mich ist auch Gospel genauso wie Jazz und Blues und so weiter, das sind keine geistlichen Liedformen, sondern da steckt auch Sünde, Schmutz und auch ein Stück Finsternis mit drin, ja.
Aber Johnny Cash war ja eigentlich aufrichtiger Christ dann am Ende hin.
Das kann ich nicht so beurteilen, aber ein aufrichtiger Christ würde radikal aus diesem Geschäft aussteigen. Das kann ich nur sagen, tut mir leid. Ja, wir haben gerade über das Verhältnis von einem Christen zur Welt gesprochen. Und wenn es etwas Übles in der Welt gibt, etwas besonders Verdorbenes, dann ist es Hollywood und dann ist es die Musikindustrie, wo du deine Seele verkaufst für harte Dollars. Ja? Also wer da nicht aussteigt, der hat auch den Bruch mit der Welt nicht wirklich vollzogen. Wisst ihr, das ist auch dieser Betrug. In der frühen Christenheit war ganz klar, wer Schauspieler war und hat sich bekehrt, der hat sofort seinen Beruf niedergelegt und hat was Ehrliches und Anständiges gemacht. Heute jubeln die sogenannten evangelikalen Christen, wenn ein Schauspieler irgendwas sagt, ich bin Christ geworden, dann bedrängen sie ihn um Interviews und jubeln ihn hoch, anstatt zu sehen, wenn der wirklich Christ wäre, dann wäre er kein Schauspieler mehr oder kein Showmaster oder kein, ja, dann müsste er aus diesem Betrieb aussteigen.
Ist es dann auch falsch, wenn wir Stücke von Mozart spielen?
Also ich selber bin jetzt kein Kenner klassischer Musik, aber ich weiß, dass Mozart Freimaurer war und dass Kenner der Musik sagen, dass sie empfinden, dass da der Finsterniseinfluss, wie auch bei Wagner, recht deutlich auch rauskommt. Also das betrifft nicht nur Rock- und Popmusik, sondern auch ältere Musik. Ja? Und es ist ein ziemlicher Unterschied zwischen Bach zum Beispiel und Mozart. Bach war wirklich, denke ich, gläubiger Christ und Händel auch. Ja? Und das sind ganz andere Dinge als jetzt die Zauberflöte. Da ist ja schon der Titel zum Beispiel, zeigt einem echten Christen, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung sein kann. Ja?
Okay, meine letzte Frage. Sie haben vorhin in der zweiten Botschaft jetzt gesagt, dass wir uns vielleicht ein bisschen abgrenzen sollen von der Kleidung her wie die Welt. Aber wie kleidet sich Ihrer Meinung nach ein Christ?
Von der Kleidung her?
Ja, genau.
Ja.
Oder vom Aussehen.
Gut, also ich würde sagen, dass wirklich christliche, biblische Kleidung für Mann und Frau eben erstens mal nicht auffällig ist, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu lenken. Ja? Also auch zum Beispiel eine Jeans, in die absichtlich Löcher reingeschnitten wurden, damit das blanke Fleisch rausschaut, das ist einfach widerlich. Ja? Das ist eine ganz billige Art, irgendwie zu sagen, hey Leute, guckt mal auf mich. Und das, ich weiß gar nicht, ja. Oder zum Beispiel eben, dass wirkliche Keuschheit bedeutet einfach, dass man den Körper, die Haut und auch die Formen angemessen bedeckt, statt sie zur Schau zu stellen, ja. Und deswegen denke ich, dass die wirklich konservativen russlanddeutschen Frauen und Mädchen, die lange Röcke haben, dass die anständig gekleidet sind, ja. Und dass zu kurze Röcke oder Hosen, Jeans, solche Dinge, irgendwas eng anliegendes, durchsichtiges, das ist unanständig. Das weiß jeder Mann, ja. Und das wissen auch, wussten die Frauen, die früher einmal auch auf Anstand geachtet haben. Und wisst ihr, das ganz große Problem, das ich sehe, bei vielen auch jungen Christen, sie nehmen ihre Maßstäbe nicht mehr von den Eltern, sondern von Gleichaltrigen. Und ihr werdet mir vielleicht drüber lachen, aber das ist vom Teufel. Wisst ihr, was Gott möchte? Gott möchte, dass jedes Kind seine Eltern, vor allen Dingen, wenn sie gläubig sind, als Vorbilder nimmt und von ihnen lernt. Nicht von den Gleichaltrigen, nicht von den Gurus und Stars der Jugendszene, sondern von gottesfürchtigen Eltern und vielleicht sogar Großeltern. Ja? Und das ist verloren gegangen. Die Welt sagt, oh, ich kann mich doch nicht kleiden wie meine Mutter. Oh, furchtbar. Ja? Was ist daran furchtbar, ihr Lieben? Wo kann man mir von der Bibel zeigen, dass das falsch ist, wenn eine Tochter sich genauso anständig kleidet wie ihre Mutter? Ja? Nein, aber dann würde man ja bei den Gleichaltrigen ganz mitleidig und schief angesehen werden. Ein bisschen weiß ich um diese Dinge, weißt du? Und dann ist die Frage, ja, was, wo ist denn mein Maßstab? Woran orientiere ich mich? Ja? Und ich finde es ganz schön, wenn junge Christinnen den Mut haben, zum Beispiel wirklich lange Röcke zu tragen, anständige Röcke, und die wirklich ganz, ganz deutlich über das Knie hinausreichen. Das sage ich euch jetzt einfach mal so. Als christlicher Vater und als ein Mensch, der 30 Jahre in der Welt gelebt hat. Ja? Dass es nicht anständig ist, wenn der Rock bloß übers Knie rumspielt. Ich bin provoziert worden, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich. Sondern der sollte deutlich drüber reichen. Dann ist es anständig. Ja? Das ist zwar nicht populär, aber das ist Anstand. Ja? Und bei den Jungs heißt es eben auch, dass man auch auf zu eng anliegende Hosen, auf all dieses Provozierende, dieses Superlässige, dieses Pseudo-Coole verzichtet und sich wirklich anständig und zurückhaltend kleidet. Ja? Und der Anstand hat natürlich auch zu tun mit den Umgangsformen, dass man auch mit Menschen des anderen Geschlechts höflich, freundlich und zurückhaltend ist. Ja? Es gibt auch manche Christen, da meinen die jungen Leute, sie müssten praktisch junge Damen umarmen und ihnen irgendwie ein Küsschen auf die Wange geben. Das finde ich zum Beispiel unmöglich. Das geht gar nicht. Das ist unanständig. Ja? Da entstehen ganz falsche Dinge dabei. Man braucht einfach auch eine gesunde Distanz, die dem Respekt und der Liebe vor dem anderen entspricht, dass man ihm letztlich auch in Ruhe lässt und achtet, anstatt mit ihm zu flirten oder irgendwie sich selber darzustellen, sich selber ins Spiel zu bringen. Und da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten von der Welt her. Und auf die sollte ein Christ ganz bewusst verzichten, ob das jetzt Schminke ist oder was auch immer. Ja, das ist eigentlich Anstand. Ja, und das wollen viele junge Christen heute nicht mehr hören und ich finde es sehr schade. Aber ja, wir Älteren können es einfach nur in Liebe bezeugen. Ja, letztlich, wenn ihr wirklich mal stille werdet vor dem Herrn und ihn bittet, Herr Jesus, wie willst du wirklich? Ich bin bereit, alles wegzutun, was nicht dir gefällt. Zeig mir, wie du willst, dass ich bin. Wenn ihr das ganz ehrlich sagt, ich bin mal gespannt, was sich dann bei euch ändert. Ja? Aber es wird sich was ändern, ganz bestimmt. Ja? Und da wünsche ich euch viel Mut dazu, seid nicht gleichförmig der Welt. Und da liegt ein Segen drin. Ja, in dem Moment, wo man versucht, mit der Kleidung aufzufallen, sich in Szene zu setzen, dann verliert man den Segen Gottes, auch bei der Wahl eines Ehepartners. Manche denken vielleicht, ja, wenn ich mich nicht ein bisschen in Szene setze, dann kriege ich ja keinen. Und es ist genau umgekehrt. Wenn ich mich in Szene setze, dann wird der Herr nicht mich zu dem Menschen leiten können, den er für mich bestimmt hat und umgekehrt. Dann habe ich ja die Sache in meine eigene Hand genommen. Und dann tritt der Herr zurück und wartet erstmal, ob ich die Sache doch noch in Zeit.
Eine Frage.
Ja.
Wenn man als Jugendlicher Mitschüler in der Klasse hat, die auch gläubig sind, Christen sich nennen, aber ganz anders leben und die Weltmenschen mich darauf ansprechen, wo der Unterschied zwischen uns ist, wie soll ich antworten?
Ja, das ist nicht so ganz einfach. Ich meine, die Frage ist jetzt natürlich zuallererst mal, seid ihr, sag ich mal, anders, weil ihr es von Herzen seid oder weil ihr müsst? Ja? Wenn ihr bloß anders seid, weil ihr müsst, dann haltet ihr lieber betreten den Mund, weil da kommt sonst kein klares Zeugnis rüber. Wisst ihr, was der Herr Jesus gerne hätte? Junge Menschen, die ihm aus voller Überzeugung nachfolgen und die ihr Anderssein wie die Welt freudig leben, in der Kraft Gottes leben aus eigener Überzeugung. Das ist ein Zeugnis in dieser Welt. Und das wünsche ich euch. Und wenn ihr so lebt, dann könnt ihr auch einfach sagen, schau, es gibt Menschen, die nehmen die Bibel auch in bestimmten Einzelheiten ernst und versuchen, ganz einfältig und aufrichtig nach der Bibel zu leben. Und es gibt andere, die nennen sich Christen, aber sie leben nicht wirklich nach der Bibel. Und dann kann man noch ein Gleichnis erzählen. Das sollten wir auch immer vor Augen haben. Ihr kennt das Gleichnis schon seit der Kinderstunde. Das ist das von den zwei Häusern. Wo der Herr einfach sagt, wer mein Wort hört und tut es, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Und als der Sturm kam und der Regen, da blieb das Haus stehen. Und wer sein Wort hört und tut es nicht, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Ja, das ist eigentlich der Punkt, so würde ich es erklären. Aber natürlich hängt es ein bisschen von dem ab, der fragt, und von der Situation. Ja, man kann das nicht so genau sagen, aber man kann schon sagen, es gibt zwei Arten von Christen. Die einen bekennen sich zu Christus und leben aber anders, als die Bibel es lehrt. Und die anderen bekennen sich zu Christus und versuchen, das auszuleben, was die Bibel lehrt. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, vielleicht noch eine Sache zum Abschluss, und das ist mir auch wichtig, gerade auch in russlanddeutschen Gemeinden zu sagen. Ich komme ja aus den einheimischen Kreisen und wir hatten eigentlich auch als Ehepaar schon selber manche Vorstellungen, die gar nicht so zu den meisten Vorstellungen der einheimischen Kreise gepasst haben. Aber ich sehe halt, dass es eine große Herausforderung ist. Ihr seid junge Leute aus einer russlanddeutschen Gemeinde. Ihr erlebt eure Eltern und Großeltern einen bestimmten Lebensstil. Und ich weiß, dass viele junge Leute sagen, naja, das ist irgendwie noch so ein Überbleibsel von Russland. Und eigentlich, wenn wir hier in Deutschland sind, dann müssen wir uns einfach anpassen an die modernen Christen und an die Welt. Und diese russischen alten Zöpfe müssen abgeschnitten werden. Und das wollte ich euch nochmal bezeugen, als einer, der kein Russlanddeutscher ist, dass das falsch ist, dieses Ding. Sondern das, was eure Eltern euch mitgegeben haben, ist eine ganz, ganz kostbare Frucht, die wir in Deutschland im Westen nicht hatten. Nämlich, sie haben in der Verfolgungszeit eine Erweckung erlebt. Und eine Erweckung bedeutet, dass durch Gottes Gnade und Gottes Geist der Eifer für den Herrn Jesus, die Treue zu ihm und seinem Wort neu aufgeweckt werden, nachdem sie schon mal kurz vor dem Einschlafen waren. Und das Problem ist, dass von Generation zu Generation immer etwas von der geistlichen Substanz abblättert und verloren geht, wenn Gott nicht wieder eine Erweckung schenkt. Und wir haben in Deutschland 150 Jahre keine landesweite große Erweckung gehabt. Und das sind etwa 5-6 Generationen. Und die treuen Christen von 1860, 1880, 1910, die Nachkommen, die Kinder und Kindeskinder, haben immer weniger von der geistlichen Substanz behalten, die ihre Vorväter mal hatten. Und in Deutschland gab es kein Wirken des Heiligen Geistes, wo das erneuert hat. In Russland gab es das. Und deswegen, in Deutschland leiden wir unter der Nachwirkung der 68er Revolte auf die Christen. Ihr wisst ja, was das heißt, ne? Diese Zeitgeistrevolution, die mit Pop- und Rockmusik, mit Anarchie, mit Marxismus einherging, mit einer Auflehnung gegen alle biblischen Normen. Und das ist mit 10, 15 Jahren Verzögerung in die christlichen Gemeinden eingedrungen. Und deswegen sehen viele westliche Gemeinden heute so aus, wie sie jetzt sind. Meine Frau und ich, wir haben uns aus der Welt bekehrt. Wir waren überhaupt nicht in Kontakt mit christlichen Kreisen vorher. Und wir haben festgestellt, dass viele Mitgläubige, die Kinder christlicher Eltern sind, viel weltförmiger waren und viele Dinge gewollt haben, wo wir gesagt haben, das wollen wir gar nicht, das hatten wir, das ist für uns abgetan. Und das ist das Problem. Ihr habt noch lebendiges, erweckliches Christentum in euren Gemeinden und bei euren Eltern und werft dieses Segensgut nicht weg. Ihr werdet vielleicht lachen über mich, aber werft es nicht weg. Das, was ihr habt, ist kein alter Zopf und keine falsche russische Tradition, sondern das ist im Wesentlichen eine Frucht von Gottesfurcht und gelebter Heiligung. Und vor 50, 60 Jahren waren in Westdeutschland noch viele Gläubige auf einem ähnlichen Stand wie eure Gemeinden jetzt. Und dann kam aber ein geistlicher Abbruch und Niedergang. Und dann wurden sie verweltlicht und sehen so aus, wie sie jetzt heute aussehen. Und wir leiden darunter. Ja? Wir versuchen in unseren Gemeinden ähnliche Maßstäbe wie eure Eltern zu verwirklichen, auch umzusetzen, weil wir einfach glauben, sie entsprechen der Heiligen Schrift und dem Willen Gottes. Und deswegen dankt dem Herrn Jesus lieber für eure gottesfürchtigen Eltern und für dieses geistliche Erbe, anstatt zu rebellieren und es am liebsten so schnell wie möglich abzuwerfen. Das kann ich euch nur ganz offen raten und euch auch eines nochmal sagen. Eine ganz schlimme Sache, die der Satan geschafft, ist, dass junge Leute es besser wissen wollen als ihre Eltern. Dass sie in einer Zeit, wo sie noch nicht reif sind, noch nicht geistlich urteilsfähig sind und auch menschlich noch nicht die Reife haben, dass sie da sagen, lass doch die Alten, die blicken doch eh nichts mehr, wir wissen es besser. So denkt die Welt. Aber ihr Lieben, prüft eure Herzen. Ihr kriegt das Denken doch auch mit von der Schule her. Ja? Und manch einer öffnet sich diesen Gedanken und wisst ihr, was ihr dann seid? Dann seid ihr ein willkommenes Opfer für den Teufel. Weil wenn man als junger Christ nicht unter dem Schutz der Ältesten und der Eltern bleibt, solange bis man selber durchblickt und geistlich urteilsfähig ist, dann wird man manchen hässlichen Verführungen anheimfallen, wo man später das mal bitter bereut. Denkt mal darüber nach. Ich sage es euch mal in aller Freimütigkeit, ja. Ich kann das sagen, ich bin hier einfach Gast. Ja? Aber denkt mal drüber nach und ihr werdet vielleicht später nochmal sagen müssen, der Bruder hatte damals recht. Ich hoffe, dass ihr es nicht mit Reue sagen müsst, sondern mit Freude, weil ihr wirklich diesem bibeltreuen Weg gefolgt seid, den eure Eltern euch versuchen vorzuleben. Das ist der Weg des Segens. Das sehe ich ganz genauso als westlicher Christ wie Sie. Und ich kann euch nur raten, seid dankbar und verlasst die Führung eurer Eltern nicht so einfach und auch der Ältesten in der Gemeinde. Und wenn ihr selber euch mal ein Urteil bilden könntet als Christen, die wirklich dem Herrn Jesus geweiht sind, dann werdet ihr mit 30, 40 sagen, ich bin so froh, dass ich in dieser Gemeinde gewesen bin und nicht in einer freien, liberalen Gemeinde. Das wollte ich euch noch mitgeben. Denkt mal drüber nach.
Das haben Sie jetzt angesprochen hier, der Unterschied zwischen Russlandsdeutschen und den Deutschen. Es wird ja oft vorgeworfen, den Russlandsdeutschen, uns als junge Generation, dass wir komplett anders sind, dass wir aus Russland gekommen sind jetzt, unsere Eltern quasi, dass wir unsere eigene Mentalität bewahrt haben, unsere eigene Kultur und dass wir weiter in unseren Kreisen heiraten und leben und nicht integriert sind. Von manchen jungen Christen jetzt höre ich so, dass man versuchen müsste, jetzt als Russlandsdeutscher, sich in die deutsche Gesellschaft einzuintegrieren und versuchen sollte, sich wirklich in der deutschen Gesellschaft einzuleben. Nur die Frage ist jetzt für mich, ist es überhaupt möglich, weil, wie Sie ja gesagt haben, es sind sehr große geistliche Unterschiede von den Meinungen und so.
Ja, also ich würde mal so sagen, ne, offiziell ist unsere Gesellschaft ja Multikulti, ne? Man akzeptiert ja ganz verschiedene Kulturen und will ja gar nicht die alle gleich machen, sondern will sie eigentlich nebeneinander stehen lassen. Nur bei den Russlanddeutschen will man das natürlich nicht, weil eben ihre Kultur auch biblische Werte darstellt und die will man natürlich nicht haben. Ja? Also ich denke, das ist ganz sicher klar, dass man einfach die veränderten Lebensverhältnisse in Westdeutschland, an die muss man sich ein bisschen anpassen. Aber nicht, was den Glauben und die Herzenshaltung angeht. Und ich finde es sehr gut, wenn ihr gewisse Sitten und gewisse Dinge behaltet, einschließlich auch Plattdeutsch, habe ich also überhaupt kein Problem damit, finde ich klasse. Ja. Ich liebe auch Schweizerdeutsch und Bayerisch. Ja. Ich finde es überhaupt kein Problem, wenn man Dialekt spricht. Aber auch vor allen Dingen eben die biblischen Werte. Ja. Und da würde ich euch sehr wünschen, dass ihr den Mut habt, da einfach dazu zu stehen und gegen den Strom zu schwimmen. Ich möchte es noch mal ein bisschen begründen. Wisst ihr, ich habe ja auch ein bisschen Kirchengeschichte studiert. Und mir sind schon früher die Mennoniten aufgefallen. Ja? Wenn man nämlich mal die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi studiert, dann fällt einem auf, dass dieser treue Überrest, der wirklich konsequent dem Herrn nachfolgen wollte, dass der in der Reformationszeit nicht von Luther repräsentiert wurde, sondern von den Menoniten und von den Täufern, also den nüchternen Täufern, den biblischen. Das sind eure Vorfahren zum großen Teil. Ja? Ihr steht in einer Segenslinie von den Christen, die die Verfolgung der Welt erdulden mussten, und zwar blutig, damals in der Reformation. Ja? Und die immer wieder von Gott weitergeführt wurden. Und das ist nicht selbstverständlich. Guck mal, wo die Waldenser heute sind. Die sind eine liberale, ökumenische Kirche. Guck mal, wo Herrenhut heute ist, die Zinzendorf-Anhänger. Ja? Die sind eine liberale, ökumenische Kirche. Kein geistliches Leben mehr. Und es ist ein Segen Gottes. Die Baptisten und die Täufer haben als einzige über 500 Jahre eine lebendige geistliche Überlieferung und Linie bewahrt. Und in der steht ihr, ob ihr wollt oder nicht. Ja? Ihr gehört zu dem treuen Überrest der Gläubigen, der Gemeinde. Und das Beste ist, ihr studiert euer geistliches Erbe und behaltet es, anstatt es zu verwerfen. Ja? Es gab immer wieder Mennoniten, die sind abgewichen davon, die sind in die Welt gegangen, die sind liberal und ökumenisch geworden. Aber es gab erstaunlicherweise immer wieder lebendige Aufbrüche unter diesen Täufern und Mennoniten, wo Gottes Geist wirklich noch wirken konnte. Und da seid ihr ein Teil davon. Und ich hoffe, ihr seid es bewusst und freudig. Ja? Wisst ihr, das, was ihr bei den einheimischen Christen erben könnt, das könnt ihr echt den Hasen geben, das könnt ihr echt vergessen. Das ist nämlich nichts Gutes. Ja, ich sag's mal so ein bisschen derb. Ja? Das ist nichts Gutes. Ich würde mir in mancher Hinsicht wünschen, ich könnte in der russlanddeutschen Gemeinde sein, aber ich sehe auch noch einen Auftrag unter den einheimischen Gemeinden für Erweckung zu beten und zu predigen. Ja? Aber von meinem Herzen her wäre ich viel eher in so einer Gemeinde wie hier, als in den Gemeinden, wo ich mich auch bewege und wo ich manches einfach mit Schmerzen sehen muss. Das heißt nicht, dass bei euch alles gut ist, das wisst ihr selber, das weiß ich auch. Ja? Ich will da niemand beweihräuchern, aber es ist einfach eine Tatsache, diese mennonitische Tradition ist eine 500 Jahre laufende Segenslinie. Du kannst dich da rausstellen und sagen, der Segen liegt bei den einheimischen Christen, aber bei irgendwelchen biblischen Maßstäben kann man sowas nicht behaupten. Ja? Sondern die einheimischen Christen sind in einer beschämenden Weise verweltlicht, kraftlos geworden, verführt, zerfressen von der Charismatik und der Ökumene und der Bibelkritik, dass man Tränen weinen könnte, bis auf kleine Ausnahmen. Ja? Und wenn ihr euch dem anpasst, dann seid ihr die größten Toren, sage ich jetzt mal ganz knallhart. Ja? Bloß nicht. Bleibt bei dem, was der Herr euch geschenkt hat und eignet euch das selber an. Lebt es lebendig aus eigener Überzeugung. Das bringt ja nichts, nur mitzulaufen. Ja? Das ist wichtig, dass ihr das in eurem Herzen aufnehmt, diesen biblischen Kern erwecklichen, treuen Christentums. Da wird sich vielleicht das ein oder andere ändern im Laufe der Zeit, aber der Kern muss gleich bleiben. Sonst seid ihr Betrogene. Ja, sonst müsst ihr mal später sagen, wir hätten es besser wissen können, aber wir haben selber einen falschen Weg gewählt. Und das fände ich sehr schade für euch, würde ich euch nicht wünschen.
Wie begegnet man eigentlich dem Vorwurf, man laufe Gefahr, auf der falschen Seite vom Pferd runterzufallen? Indem man eben gesetzlich ist oder ähnliches.
Ja, da gibt es so verschiedene Kunstreiter, die haben diese Argumente zu einer gewissen Perfektion gebracht. Mir wird auch immer vorgeworfen, ich falle auf einer Seite vom Pferd runter, aber irgendwie habe ich den Eindruck selber gar nicht. Ja, das ist genau mit dem Kind und dem Bade, das man nicht ausschütten soll. Das sind so Sprüche, da wäre ich mal vorsichtig. Natürlich kann man das. Ja, natürlich gibt es zum Beispiel auch eine Überheiligung, eine falsche Weltabgeschiedenheit, wie zum Beispiel bei den Mönchen, bei den Mystikern. Ja? Es gibt einen Ivo Sasek, es gibt einen Erlo Stegen. Das ist zum Beispiel Heiligung als Zerrbild, ja? Als unbiblisches Extrem. Und das macht der Teufel schon auch. dass er Leute sozusagen in ein Extrem verführt. Auch der Thomas Münzer war in der Zeit der Täufer so ein Extremist, den hat der Teufel angesetzt, um die Täuferbewegung kaputt zu machen und in den Augen der Menschen ihnen die Glaubwürdigkeit zu rauben. Ja? Aber oftmals sagen das Leute, die eben im Grund schon längst auf der einen Seite vom Pferd runter sind und die sich dran stoßen, dass jemand anders auf dem Pferd noch reitet. Ja? Also das heißt, man muss immer fragen, was ist denn das für ein Christ, der mir vorwirft, ich falle auf der anderen Seite vom Pferd runter. Und im Normalfall ist es ein Christ, der längst die biblischen Linien in Bezug auf die Welt verlassen hat. Der selber also weltförmig ist. Ja? Und das ist dann kein Argument. Ich muss von der Bibel her entscheiden, was ist der biblische Weg? Ja? Und ich denke, wir haben das heute auch ein Stück gesehen. Die Bibel sagt uns einfach, wir sollen uns nicht der Welt gleichstellen. Das kann kein Extremismus sein, wenn ich das tue. Und wie gesagt, dass wir zum Beispiel auch in dem Kleidungsstil uns nicht diesem lässigen Jeans und diesem Stil anpassen, das finde ich zum Beispiel ganz wichtig. Es hat auch nichts mit Extremismus zu tun und nichts mit Kultur, sondern das ist einfach, dass wir in der Gottesfurcht erkennen müssen, ich kann in der Gemeinde Jesu Christi nicht rumlaufen wie Weltleute am Strand. Ja? Das würden manche junge Leute am liebsten tun. Das sind auch so Dinge, wenn man ein geistliches Gespür hat, Gottesfurcht, dann erledigt sich die Frage, dann spüre ich das. Aber manche spüren es eben nicht, dann muss man es ihnen sagen, so geht's nicht. Das ist auch kein Extremismus aus meiner Sicht. Ja? Also man sollte sich von solchen Argumenten überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern man sollte einfach sagen, schau, ich möchte nach der Bibel leben, nach Gottes heiligen Wort. Und das, was die Bibel mich lehrt, über Keuschheit in der Kleidung, sagt die Bibel ja was. Ja? Über Anstand, über Ehrwürdigkeit. Ja? Da gibt es so ein Wort, es heißt wirklich ehrwürdig, von heiliger Würde. Ne? So sollen wir nämlich sein als Christen. Dann kann man sich mal überlegen, wie das zum Beispiel mit gewissen weltlichen Modetrends zusammengeht. Wir haben Schriftgrund, wenn wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Ja? Wir haben biblische Begründung, die wollen die Leute bloß nicht mehr hören. Und dann lass uns einfach bei der Bibel bleiben und sagen, ich will nach der Bibel leben. Und ob du mich jetzt da richtest oder nicht, ist mir egal. Wir stehen beide einmal vor dem Herrn. Und dann wird sich's entscheiden, wer der Narr war, wer falsch war. Ich glaube nicht, dass die, die gottesfürchtig leben und ernst leben, dass die sich einmal täuschen werden in dem Herrn. Sondern ich glaube, dass die Lockeren und Liberalen einmal erschrecken werden, wenn sie vor dem heiligen Angesicht des Herrn stehen.